zweimal um die Welt. Dein Vanlife- und Reisepodcast. Willkommen zu einer neuen Folge zweimal um die Welt, eurem neuen Lieblingsreise- und Vanlife-Podcast. Mit mir von Neuland Stories und Fabian von Neuland Pionieren. Woohoo! Wir haben heute unsere Frauen zu Hause gelassen, wollte ich gerade sagen, aus dem Van geschmissen. Aber wir sind nicht alleine, wir haben uns nämlich auch einen Gast dazu geholt, und zwar Roberto von den Chirpy Travelers. Viele kennen ihn wahrscheinlich, die uns auf YouTube folgen.
Hallo zusammen.
Moin Roberto, cool, dass du dabei bist.
Danke für die Einladung.
Aber bevor wir zu Roberto kommen, Fabi, wo bist du und wieso sind wir eigentlich ohne die Frauen unterwegs?
Ja, wir haben die Frauen mal verbannt, weil es gab ja eine Frauenfolge und dann haben wir uns gedacht, wir müssen auch mal eine Männerfolge dementsprechend drehen und haben dazu, ja, bekannte Unterstützung eingeladen in Form von Roberto. Wir sitzen gerade in Tarifa am Strand, es nieselt, es ist ein bisschen eklig, aber ja, was soll ich sagen, es ist gerade in ganz Spanien ein bisschen eklig, deswegen haben wir nicht große Alternativen und ja, verbringen hier schön unsere Zeit. Wo seid ihr denn? Immer, ich habe da mal einen Tipp, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Ich wollte gerade sagen, rate doch mal. Ja, wir sind immer noch in der Baja, California, Mexiko. Wie lange sind wir mittlerweile?
Wir sind schon seit 3 Monaten sind wir praktisch hier.
Wahnsinn.
Ja. Das ist lang.
Seit Neujahr mit euch zusammen. Wir sind noch ein bisschen länger.
Nee, ihr seid schon länger da. Stimmt. Ja, also wir haben Roberto dabei als Unterstützung. Wir haben tatsächlich, also ich weiß nicht, was bei euch auch so war, Fabi, wir haben viele Nachrichten bekommen, dass einige Leute auch mal eine Männerrunde haben wollten. Und zwar eine sehr klischeehafte Männerfolge.
Mensch.
Die Damen haben über Frauenthemen gesprochen und wir sollten über Männerthemen sprechen. Warte mal, da habe ich eine Idee.
Mach das mal mit der Bierdose auf. Sehr gut.
Es war eine Cola. Nur für alle um... wir werden gar nicht so klischeehaft werden heute. Das wäre irgendwie, weiß ich nicht. Ich glaube, das gleiche nochmal wäre irgendwie doof. Aber wir haben uns ein Thema ausgesucht, nämlich YouTube. Und zwar haben wir deswegen auch Roberto dabei, der nämlich auch ein YouTube-Experte ist. Und wir wollen eigentlich mal unseren Zuhörern mal so ein bisschen erzählen, wie wir überhaupt dazu gekommen sind und was es eigentlich damit auf sich hat, dass wir ja uns jede Woche irgendwie preisgeben und etwas zeigen von dem, was wir hier tun. Und ja, da würde ich mal erstmal direkt Roberto fragen. Erstmal stell dich doch mal vor. Unsere Zuhörer kennen dich ja vielleicht nicht alle. Und ja, was wir hier eigentlich zusammen machen und wie ihr hierher zur Baja gekommen seid.
Also ja, wie gesagt, ich heiße Roberto. Ich reise mit meiner Freundin Jessica seit ja gut 2 Jahren in unserem Van Jimmy um die Welt. Zuerst ein Jahr in Europa. Und seit April letzten Jahres sind wir ja auf der Panamericana unterwegs. Ja, wir sind in Halifax gestartet, sind dann einmal rüber an die Westküste gefahren, Kanadas, hoch nach Alaska. Und ja, seit guten 3 Monaten hier auf der Baja und irgendwie kommen wir nicht mehr weg von hier. Ist halt richtig schön hier, oder?
Es ist wirklich richtig schön hier. Also sonst wären wir, glaube ich, auch nicht so lange hier. Wobei jetzt die letzten, wir sind schon 1,5 Wochen, tingeln wir immer von einem Strand in die Stadt La Paz und wieder nach Tecolote zum Strand, weil wir beim einem Schweißer was machen lassen. Mhm. Wir haben, glaube ich, letzte Folge schon mal ein bisschen berichtet. Aber das verzögert sich gerade alles immer ein bisschen. Und dann hören wir mal nächster Tag. Und jetzt soll es morgen soweit sein. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt schon seit 2 Wochen hier berichtet, dass wir es machen lassen.
Nein. Ja. Ich glaube, das ist so die mexikanische Arbeitsweise. Ja, komm morgen und morgen ist es dann, ja, komm morgen wieder. Und irgendwie zieht sich das, wie du gesagt hast, halt einfach immer in die Länge. Ja. Ich glaube, je weiter südlicher wir fahren, desto schlimmer wird.
Aber vielleicht nimmt's einem selbst auch ein bisschen das Tempo raus.
Das kann sein, ja.
Wollt ihr denn auch was machen lassen, Roberto?
Ja, wir haben auch was gemacht. Also bei uns war es die Reifenhalterung unter dem Fahrzeug.
Ja.
Die haben wir schweißen lassen, weil wir unser Reifensetup geändert haben. Und ja, da hat der neue Reifen nicht mehr unter dem Fahrzeug gepasst. Das haben wir jetzt gemacht. hat eigentlich soweit alles gut funktioniert. Und eine Sache, die wir noch machen wollen, ist eine Halterung für unsere Surfbretter. Also, oder für ein Surfbrett.
Erstmal.
Ja, aber auch das, keine große Sache, aber es zieht sich einfach ewig in die Länge.
Ja. Kommen wir auch ein bisschen zum Thema. Das macht es nämlich uns allen hier auch echt schwer, irgendwas zu filmen.
Ja.
Also wir tingeln hier immer hin und her und erleben eigentlich gerade nichts Neues, sondern sind am Strand, wir arbeiten ein bisschen, wir nehmen mal einen Podcast auf, dann fahren wir wieder in die Werkstatt und sind in der Stadt und füllen irgendwie Wasser auf. Das ist alles so ein bisschen...
Bisschen Alibi-Reisen.
Echt schwierig. Ja, genau. Also man versucht irgendwas Spannendes mit einzubringen, was man vielleicht filmen könnte. Man möchte ja was zeigen den Zuschauern, aber das fällt uns gerade nicht so leicht.
Ja, ich glaube, das ist eine richtig gute Überleitung. So, ja, YouTube. Man muss eigentlich wöchentlich was erleben, um was aufzunehmen. Ich glaube, den Menschen da draußen interessiert nicht, ja, dass wir eine Woche hier am Strand lümmeln und einfach gar nichts machen. Ist halt nicht so spannend.
Aber ist es so, Fabi?
Ah, da muss ich sogar, glaube ich, teilweise ein bisschen widersprechen. Ich glaube, dass es nicht nur die großen Abenteuer sind, die den Zuschauer interessieren, sondern auch die kleinen Alltagsdinge und auch so das tägliche Leben, weil es ist ja nicht das Leben, das man so aus dem normalen Alltag kennt, dass man in der Wohnung sitzt und sieben Stunden am Tag zur Arbeit geht und dann pendelt. Es ist ja schon ein bisschen ein anderer Lebensstil und ich glaube, das macht auch schon ein bisschen die Faszination am Vanlife YouTube aus, dass man ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, wie könnte eine alternative Lebensform in Anführungszeichen zu dem Standardmodell aussehen. Und ich glaube, das spielt auch schon eine Rolle zu den Abenteuern natürlich, die man unterwegs erlebt. Also das ist natürlich auch noch ein Teil, klar.
Ja, das ist so ein bisschen das Feedback, was wir auch schon bekommen haben. Also ich finde, man selbst setzt sich immer ganz gut unter Druck, dass man sehr viel erleben muss und hat auch den eigenen Anspruch, irgendwie coole Sachen zu zeigen. Und
ja.
Aber ich glaube, dadurch, dass wir ja nicht, wie du auch gesagt hast, wir sind ja nicht im Urlaub und irgendwie, wir leben ja im Van und nicht jeder erlebt jeden Tag irgendwas Sensationelles und wir eben auch nicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass das eben die Leute ja auch mal interessiert. So, sag mal, wie lebt sich's eigentlich in so einem Van? Weil wir geben ja nicht nur Reisetipps oder eigentlich sogar relativ wenig, sondern zeigen ja eigentlich nur, was bedeutet es, in einem Van zu leben. Und das eben irgendwie in einem wöchentlichen Vlog und haben bisher eigentlich auch, also wir zumindest, ganz gutes Feedback bekommen, wenn wir auch mal das Alltägliche gezeigt haben.
Ich glaube, es ist halt auch für die Menschen zu Hause ein bisschen abstrakt, so zu sehen, okay, wie befüllt ihr Wasser? Wo geht ihr einkaufen?
Genau.
Wie sieht das überhaupt in den Straßen aus? Weil es ist halt doch ganz anders als zu Hause.
Ja. Und die wichtigste Frage, wie geht ihr auf Klo?
Ja, da kommt wieder die TTT ins Spiel, die darf nicht fehlen.
Ja, musste ich kurz erwähnen, sorry.
Nee, aber passt. Ist auch so, ja. Ist auch eine Frage, die immer wieder auch auf YouTube kommt. Habt ihr eine Toilette und wie entsorgt ihr das ganze Zeugs? Irgendwie ist es für alle klar, wie man auf Toilette geht, aber ist doch für viele abstrakt, um zu sehen, aha, ihr habt eine Toilette im Van.
Ja.
Ah, und wie geht das? Bleibt der Partner im Van drin oder geht er raus? Oder wie handhabt ihr das? Ich glaube, das ist schon so das Spannende oder das, was viele Menschen interessiert. So das Alltägliche eigentlich.
Ja. Glaube ich auch. So die Mischung aus beiden
tatsächlich. Ich glaube auch, ja.
Bei uns ist es so, dass wir halt wirklich mehr so das Reisen dokumentieren. Auch unser privates Zeugs, aber vieles von uns behalten wir auch privat oder wollen wir privat halten, weil wir uns immer denken, okay, wenn wir jetzt zum dritten Mal kochen, interessiert das wirklich irgendjemanden? Ist es wirklich so interessant? Ich weiß nicht. Wie seht ihr das?
Ich hab witzigerweise von unseren Lieblings-YouTubern, die wir am liebsten gucken, Kinging It heißen die, englischsprachiger Channel, die machen das schon seit 7 Jahren und die haben jetzt das allererste Q&A bei sich gemacht, das ist irgendwie letzte Woche rausgekommen und die hatten einen richtig coolen Take, da ging es nämlich darum, wieso zeigt ihr eigentlich immer nur so gute Momente und immer so dieses, ja ihr müsst, also das ist alles so ein bisschen gefaked und keine Ahnung und das haben sie ganz gut widersprochen. Und wir selbst, bei uns ist es auch mal so, wir denken dann, oh, wenn wir mal streiten oder so, das müsste man auch mal auf Kamera, weil sonst ist es nicht real und keine Ahnung. Und haben uns da mal voll die Gedanken gemacht, dass wir sag mal, schlechte YouTuber wären, weil wir das nicht machen, weil wir da nicht dran denken, weil wir es vergessen, weil wir uns vielleicht dabei nicht filmen wollen. Aber ich glaube, es ist fast eher nicht dieses nicht dran denken. Und die beiden haben gesagt, dass das nicht echt wäre. Mhm. Also wenn sie jetzt streiten oder eine doofe Situation haben und dann irgendwie die Kamera rausholen würden, dann wäre das einfach so aufgesetzt und dann wäre das einfach eine ganz andere Situation. Und man selbst wenn man das schon 7 Jahre macht, ist halt diese Kamera nicht selbstverständlich. Man kann sich die nicht einfach ins Gesicht halten und sich so verhalten wie immer. Also ja. Das ist ja schon im Alltäglichen schwierig, wenn du irgendwie gerade keine Stresssituation hast. Aber wenn du dann noch irgendwie in so einen negativen Flow kommst und dann nochmal eben, warte mal kurz, bevor du dein Argument vorträgst, ich hol nochmal eben die Kamera. Also schwierig.
Ich glaube, das würde vielleicht funktionieren, wenn die Kamera irgendwo an einer Stelle ist,
genau.
Platziert, man nimmt irgendwas anderes auf und dann kommt so der Streit auf und dann läuft das eigentlich einfach so, dann vergisst man das vielleicht in dem Moment auch und dann hat man quasi die Footage, die man dann so brauchen kann, aber sonst ist, wie du sagst, was aufzunehmen in dem Moment, wo es einem schlecht geht, erstens denkt man nicht dran, also bei uns ist es so und zweitens ist es wirklich dann aufgesetzt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit Jesse streite und dann, ja, Moment, Kamera her, so, und jetzt streiten wir weiter und jetzt weinst du und dann wein ich, das geht
ja gar nicht. Das ist auch so mit der intimste Moment, finde ich irgendwie, also dieses Streiten, da lässt man ja völlig seine Fassaden dann runter, das ist schon irgendwie, fände ich ein harter Tobak irgendwie, wenn man das dann so richtig reinschneidet, ich weiß nicht, also das ist, ich finde persönlich, ich finde schon, dass man auch kritische Sachen anbringen darf und auch teilweise muss, auch übers Vanlife und auch persönliche Sachen, wenn es einem nicht so gut geht, aber immer reflektiert und mit ein bisschen Abstand und nicht dieses sofort draufhalten mit der Kamera. Also da muss man schon irgendwie, finde ich, das muss jeder für sich selber natürlich definieren oder die Grenze ziehen, aber das fänd ich jetzt schon ein Ticken too much, wenn man jetzt die Kamera da wirklich hinstellt und dann sagt, ja, jetzt komm, jetzt gib ihm, jetzt streiten wir uns mal richtig.
Liegt's daran, dass du sagst, so irgendwie bringt es der Moment gerade nicht mit sich und ich weiß gerade nicht, ob wir das filmen wollen oder sagst du so richtig proaktiv, wir wollen auch nicht zu viel Privates von uns preisgeben?
Boah, ich würde gar nicht, ich glaube, dass wir, also unser Kanal schon auch persönliche Sachen zeigt. Aber streiten fände ich für mich, das ist schon eine Grenze, da müsste ich dreimal überlegen. Und ich habe mir da noch nicht so richtig Gedanken zu gemacht, jetzt spezifisch dazu. Aber so aus dem Bauchgefühl raus würde ich sagen, würde ich nicht reinschneiden. Also wenn es jetzt mal so ein bisschen anzicken ist irgendwie und man hat das noch irgendwie gerade so auf der Kamera drauf, das ist irgendwie was anderes. Ja, man muss ja da schon beim Streit muss man ja schon teilweise selber gucken, wie man Sachen formuliert für sich selber und auch für das Gegenüber. Und es wäre schon ein bisschen unfair, dann noch eine Kamera mit ins Spiel zu bringen, weil dann konzentriert man sich ja vielleicht noch auf eine ganz andere Sache und ist dann nur noch vielleicht ein Ticken nicht ehrlich genug. Vielleicht.
Das ist, glaube ich, genau das, was die beiden quasi in dem anderen, was ich gerade meinte, von Kinging It, genau dieser Punkt. Dieses nicht echte oder aus seinen Emotionen nicht raussprechen zu können und das sagen zu oder das sagen zu können, was man will.
Es gibt ein Instagram-Paar, dessen Namen ich jetzt nicht benennen möchte. Die haben das tatsächlich so eine Streitszene mal dargestellt und ich fand das völlig lächerlich. Also ich fand das richtig, richtig schlecht und ich fand es einfach nur gespielt und ich fand es nicht ehrlich und ich habe mich da wirklich unwohl dabei gefühlt, das mir anzugucken. Auch diese Versöhnungsmoment dann gespielt danach, also komme ich nicht ran.
Ist
nicht meins.
Ganz kurz für unsere Zuhörer, das ist nicht Svenny, die hier vor mir werden gerade den Rasen mäht, sondern unseren Rollrasen.
Der Vorgarten muss gepflegt werden.
Ja, sondern wir sind hier an einem sehr großen Strand und hier sind so motorisierte Gleitschirme. Wir haben übrigens sehr lange vor dem Podcast diskutiert, wie die Dinger eigentlich heißen. Die haben so einen Ventilator auf dem Rücken und fliegen hier den ganzen Tag über den... Seit heute Morgen um 6:30 fliegen die hier über den Strand. Deswegen sorry, wenn ihr das ein bisschen im Ohr hier habt. Das kriegen wir leider nicht ganz rausgeregelt hier. Das ist nur kurz zur Info. Ich habe dich unterbrochen, sorry.
Ich war eigentlich schon fertig. Ich glaube, Roberto wollte noch was zu dem Thema sagen.
Ja, also wir hatten ja die letzten paar Wochen so ein bisschen mit uns selbst zu kämpfen und auch mit vielen Kommentaren, die auch über YouTube reingekommen sind. Und ich glaube, also ich bin eine sehr, also ein emotional, eine emotionale?
Ja,
emotionale Person, ja. Genau. Die sich schnell für irgendwelche Aussagen leiten lässt, die vielleicht manchmal nicht ganz korrekt sind. Aber wir haben uns auch sehr viele Gedanken gemacht, was wollen wir auch den Zuschauern zeigen? Wie geht's uns? Wie gehen wir mit diesen negativen Sachen um? Und wir haben es aufgenommen. Wir haben aber nicht das aufgenommen, als wir darüber gesprochen haben, weil in dem Moment sind so viele Sachen, die einem durch den Kopf gehen, die einfach, ich glaube, das würde erstens mal viel zu lange dauern. Da würde man wahrscheinlich eine Sequenz von 5 Minuten in dem Video haben, wo man sich über Sachen aufregt, die der Zuschauer eigentlich gar nicht greifen kann, weil er nicht weiß, was in dem Moment genau passiert ist.
Ja. Ja.
Und das kann einfach nicht so rüberkommen. Und deshalb wird oftmals vieles gestellt, wo man sich dann in sich geht, Gedanken macht, okay, wie kann ich das dem Zuschauer so übermitteln, dass er erstens mal versteht, um was es geht und dass er auch unsere Situation versteht und um was es geht.
Und eigentlich kann man fast festhalten, finde ich, es ist unmöglich.
Ja.
Weil, man wird nie in dieser kurzen Zeit, denn das Video an sich geht schon nur, sagen wir mal, 25 Minuten im Schnitt. Und dann irgendwie in einem Part von 3-4 Minuten das wiederzugeben, was man innerhalb von 1, 2, vielleicht 3 Wochen ausgefochten hat, irgendwie.
Ja.
Was man sich emotional irgendwie, was man reflektiert hat und das irgendwie wiederzugeben. Ja, also das ist eigentlich unmöglich und du wirst nie den richtigen Ton für alle treffen.
Nee. Ich glaube, oftmals sagst du was oder redest du in die Kamera, dann schneidest du das Video und merkst, aber eigentlich hätte ich noch das und das sagen wollen. Oder ja, es fehlt dann immer irgendwie aber so ein bisschen noch.
Ich glaube, wir sind da alle immer und den Fehler mache ich auch sehr häufig. Man ist immer in dieser Spirale, sich rechtfertigen zu müssen. Wobei das ja eigentlich sein eigenes Leben ist und wir dokumentieren das. Und wir geben uns sehr viel Mühe, gute, schöne Videos auf die Beine zu stellen. Und wem das am Ende nicht gefällt, der kann immer noch abschalten und der kann was anderes gucken. Genau. Und ich nehme mich da nicht aus, ich bin da genauso, dass man dann immer noch rechtfertigt, ja, aber dem einen hätte ich ja noch das sagen können und man könnte das ja auch noch so beleuchten. Aber am Ende muss jeder für sich auch festhalten, man kann nicht sein gesamtes Leben darlegen. Und das muss auch der Zuschauer am Ende begreifen, dass das nicht geht und dass es immer nur ein Bruchteil sein wird. Egal, ich meine, natürlich ist es auch ein Stück weit ein Kompliment, wenn die Leute sich richtig verbunden fühlen mit einem und dann auch so Sachen kritisieren. Es ist ja eigentlich nur ein Lob irgendwo, irgendwie, weil dann die Gefühle rübergekommen sind, wie man sich fühlt, aber man das halt vielleicht logisch nicht ganz erklären konnte. Mhm. Aber am Ende des Tages, du kannst es nicht jedem recht machen und dann, von allen Seiten zu beleuchten. Minuten. Das geht nicht. Ja. Das geht nicht.
Ja. Und in diesen 25 Minuten, wo der Vlog ist, eine ganze Woche reinzupacken, ist eigentlich schon unmöglich, weil man erlebt so vieles.
Ja.
Und man hat nicht jedes Mal oder auch die Muße, um jedes Mal die Kamera rauszunehmen, sondern man erlebt viele schöne Momente, wo man sagt, hey, ich stelle jetzt mal die Kamera auf die Seite. Und ich genieße das jetzt einfach hier mit den Freunden oder mit dieser schönen Aussicht oder was auch immer. In 25 Minuten eine Woche reinzupappen, ist nicht immer ganz einfach. Auch wenn man nicht viel macht, ist es doch schwierig, finde ich.
Ja.
Ja, total. Ich finde, wir sind gerade ein bisschen reingedriftet in ein Thema, was man besprechen könnte. Das Mal hatte ich nämlich aufgeschrieben, wie man so mit Kommentaren, das wollte ich eigentlich erst später ansprechen, aber jetzt sind wir schon so fast drin, wie man so mit Kommentaren unter YouTube-Videos und auf Instagram umgeht. Denn wir offenbaren ja ziemlich viel von uns und es gibt auch ziemlich viel Angriffsfläche in unseren 25 Minuten. Und ja, hattet ihr denn schon einen richtigen Shitstorm? Ist eigentlich die eigentliche Frage. Und wie geht ihr damit um? Moment, ich muss hier mal kurz mit einer über den Van.
Oh Mensch, die sind doch ganz schön penetrant, die Flieger.
Vielleicht hätte ich nicht das Schild Podcast-Aufnahme aufs Dach schnallen sollen. Die Frage ist, wie gehen wir mit Shitstorm und YouTube-Kommentaren um? Robert hat es ja eben schon angesprochen. 100 positive Kommentare und ein negativer Kommentar. Und was nimmt einem mehr mit?
Eigentlich immer der negative Kommentar. Das ist das, was bleibt. Und wo man sich tagelang noch aufregen kann, sich Gedanken machen kann, ja, was hätte man besser machen können oder ja. Wieso ist dieser negative Kommentar jetzt gekommen?
Wo jetzt hängt, ja.
Und die 99 positiven Kommentare sind halt einfach irgendwie weggeblasen. Also sie sind einfach nicht mehr da. Man nimmt die nicht mehr so wahr. Ist wie selbstverständlich.
Die Frage, die ich stellen würde, ist nämlich, wie gehen wir denn so mit YouTube-Kommentaren um? Also da gibt's ja sehr viele tolle, nette, positive Kommentare, die uns immer riesig freuen. Und dann ist dazwischen dieser eine negative Kommentar, den man eigentlich schön ausblenden könnte. Aber tun wir nicht, oder?
Ja, der bleibt hängen.
Ja.
Für einige Tage. Und man macht sich immer die Gedanken, wieso kommt jetzt dieser negative Kommentar? Wieso haben wir 99 positive? Und was hat den genau gestört? Was war der Grund für das?
Ja.
Ist eigentlich schade, weil man sich nur auf den einen fokussiert, aber die 99 anderen, die blendet man einfach aus. Also es ist eigentlich schon schade, nicht?
Ja.
Wie ist es bei dir, Fabi?
Also wir haben da auch viele Phasen hinter uns. Also anfangs muss ich sagen, wir haben erstmal früher alles kommentiert, was reingekommen ist. Alles, sowohl total negative, auch als die super positiven, die wir kennen. Wir haben immer alles kommentiert, davon bin ich mittlerweile weg. Einfach aus dem Grund, weil es teilweise Kommentare gibt, da verlierst du nur, weil die Leute sich immer wieder irgendwas aus den Fingern saugen, wo du am Ende noch dürfer dastehst. Und habe ich am Ende einfach auch keine Lust drauf, da meine Energie und Zeit zu verschwenden. Und weil man die Leute ja meistens in ihren Meinungen sowieso nicht wegstimmen kann. Also die wollen einfach nur ihren Frust teilweise kundtun und dann ist man da der Erstbeste im Internet, wo man seinen Müll abladen kann. Teilweise habe ich das Gefühl. Ist natürlich wirklich nur ein Bruchteil der Leute, die das macht. Deswegen darf man das auch nicht zu negativ sehen. Aber wie ihr es halt schon gesagt habt, es bleibt halt einfach hängen. Zeitlang hat mir das habe ich das dann so gesehen, auch so ein Stück weit als Lob verstanden, weil nur was auch im Internet bei fremden Leuten und nicht nur in seiner Bubble wahrgenommen wird, kriegt ja diese negativen Kommentare. Weil wenn nur positive kommen, kann es ja auch sein, dass du halt immer nur die Leute bespielst, die halt auch das mögen. Aber manchmal zieht es halt einfach schon runter. Das kann man auch nicht anders sagen. Und dann denkt man über einen Kommentar einfach echt ewig nach. Ich weiß nicht, habt ihr eine gute Möglichkeit gefunden, damit wirklich daraus was Positives zu machen? Weil ich finde, wenn es konstruktiv ist, ist das ja alles gut. Dann ist es ja auch angebracht. Wenn man technischen Fehler macht, wenn man irgendwie nicht gut geschnitten hat, wenn der Ton zu leise, zu laut ist, das ist ja alles okay und angebracht, oder wenn, auch selbst wenn Meinungen auseinandergehen, aber manchmal sind sie einfach nur persönlich und doof, finde ich. Manchmal.
Ich finde, das ist genau die Unterscheidung, die es irgendwie in diesen, ich sag mal, negativen Kommentaren gibt. Diese Kritik, die irgendwie, ja, die okay ist, wie du sagst, ob es entweder technischer Hinsicht ist oder meinetwegen kann auch jemand sagen, uns gefällt nicht, was ihr da macht, oder jetzt vielleicht dieses Video fanden wir jetzt schlecht, weil ihr zu viel das und das gezeigt habt, oder keine Ahnung, bei uns am Anfang, weiß ich noch, war es ganz viel, wir nuscheln zu sehr, das machen wir heute bestimmt auch noch, aber das sind ja so Sachen, die sind total angebracht, die kann man auch gerne kundtun, und wir sind nun mal in diesem öffentlichen Raum und wollen uns da zeigen, da muss man damit auch leben. Also ich finde, wir bieten das an, dann muss man auch mit Kritik irgendwie klarkommen und muss das auch annehmen, aber wenn es dann beleidigend wird und einfach nur irgendwie ein Dünnschiss ist, der da irgendwie abgesondert wird oder unqualifiziert. Ich weiß, ihr hattet, Roberto, letztens ja auch irgendwie ziemlich zu kämpfen mit einem Thema. Und wenn dann einfach Sachen irgendwie, ohne dass man die Kenntnisse wirklich dahinter hat, weil wir haben vorhin ja auch schon gesagt, wir zeigen 20, 25 Minuten und dann erwartet man schon, dass die Leute auch irgendwie verstehen, dass es danach auch, wenn die Kamera aus ist, irgendwie andere Sachen passieren, die vielleicht nicht auf der Kamera sind.
Ich glaube, es gibt auch gewisse Themen, die Leute triggern.
Definitiv, ja.
Ich glaube, Thema Hund ist ein großes Thema. Da hat jeder eine andere Meinung und egal, wie man es macht, es ist einfach falsch. Ja, wie du gesagt hast, wir hatten das die letzten paar Wochen so ein bisschen. Und was uns halt sehr getroffen hat, ist, man versucht hier das Beste zu machen.
Ja.
Und man zeigt sich, man gibt sich ja preis, man entblößt sich quasi. Und dann eben diese negativen Kommentare, das eine ist, wie du gesagt hast, Fabi, von wegen eine konstruktive Kritik, die hilft uns allen. Also wir können uns ja verbessern, wir sind ja keine Profis. Also
nee, weit weg davon.
Weit weg davon. Aber wenn jetzt einfach nur Behauptungen und auch Lügen erzählt werden oder in den Kommentaren, das ist dann schon, also das trifft einem und das gibt einem zu denken, in was für einer Gesellschaft wir leben, dass sich Menschen die Zeit nehmen, um ein Video zu schauen. Vielleicht war das das erste Video, was man angeschaut hat, und dann gleich zu urteilen und dann wirklich persönlich anzugreifen. Ich finde, das wir sind auch Menschen, also wir haben auch Gefühle. Ich stelle mir immer das so vor, wie wenn ich auf die Straße wäre und irgendein zu einem hinlaufen würde und sagen würde, hey, dein Outfit ist richtig scheiße.
Ja.
Würde ich das machen? Niemals. Ich würde mir das vielleicht denken, aber ich denke mir dann, okay, das ist jetzt meine Meinung, der hat seine Gründe, wieso das so ist. Wenn es mir nicht passt, dann schaue ich einfach weg.
Ja.
Und muss nicht da, oder ich kann ihm vielleicht einen Tipp geben, hey, du könntest vielleicht das oder das besser machen oder schau dir vielleicht mal diese Videos an, da kannst du Inspiration sammeln. Aber einfach so wirklich, ich glaube, die Leute vergessen, wie viel Zeit und wie viel Aufwand so ein Video mit sich bringt. Und dass es oftmals nicht fair ist.
Sehr gute Frage. Wie viel Aufwand ist denn so ein Video? Können wir uns ja mal wieso machen wir eigentlich YouTube und diese Videos, wenn es so viel Aufwand und dann doch so negative Kommentare gibt?
Ja, also wenn man es runterrechnet, der finanzielle Stundensatz, ist es garantiert nicht, warum man es macht. Also
nee.
Ich glaube, da müssen wir noch in andere Stratosphären kommen, dass sich das wirklich, wo man wirklich sagt, ui, okay, das lohnt sich jetzt wirklich. Ich glaube, jeder von uns hätte in seinem normalen Job mehr Geld verdient als mit dem, was wir aktuell machen. Aber das ist es halt am Ende nicht. Also ich glaube, das ist eine Großteil Leidenschaft. Das ist auch, ja, die Freude, was Neues zu lernen, was Neues zu machen. Mit dem, ja, was zu machen, was die Leute begeistert. Also es sind ja sehr, sehr viele positive Kommentare und das gibt einem unglaublich viel. Also auch, also mich haben Leute aus meiner ehemaligen Schulzeit angerufen, die unsere Videos gucken und die das wirklich jeden Freitag angucken, und das ist toll. Also ich kenne keine andere Arbeit, bei der mir irgendwie Leute dann aus der Schulzeit geschrieben hätten, hey, ist super, was du da machst irgendwie. Das ist schon ein toller,
richtig
toller Bonus.
Richtig gute Excel-Tabelle, die du da gemacht hast. ja, krass. Aber wie war das denn bei euch? Ich weiß es gar nicht. Tatsächlich, hattet ihr schon immer die Idee, so einen Channel zu machen, in dem ihr jede Woche ein Video Leuten präsentiert und quasi für andere Videos erstellt? Also ich frage, weil als wir damit mal irgendwann angefangen haben, also könnt ihr ja gleich nochmal darüber sprechen, wie man überhaupt zum Thema Film und Video machen gekommen ist. Das war ja wahrscheinlich nicht hier Vanlife und YouTube die erste Erfahrung. Aber wir haben es tatsächlich ja für irgendwie uns gemacht und für Freunde und Familie, dass die begleiten konnten und vielleicht ein bisschen mehr mitkriegen von dem, was man so macht. Und ich weiß noch, wir haben ja mit unserem Van-Ausbau angefangen und ich glaube ein Video im Monat, das ging in 7-8 Minuten und das war nicht gut. Muss man auch mal ehrlich sagen. Also wenn ich heute diese Videos sehe und ich hätte so gerne den Kenntnisstand von heute und könnte diese Videos so cool aufbauen. Ihr hattet ja ein bisschen den Vorteil, dass ihr noch einen zweiten Van-Ausbau hattet, wo das wahrscheinlich auch schon alles cooler war als beim ersten. Aber wie war so eure Idee dabei?
Ja, eigentlich ähnlich. Also ich wollte schon immer sowas in die Richtung machen. Ich wollte mich da schon immer mal ausprobieren, schon als 16-Jähriger. Habe mich aber nie so richtig getraut, irgendwie so vor die Kamera zu stehen, weil es ja doch erstmal, wenn man zum ersten Mal so in eine Kamera sprechen muss, das ist ja nichts Normales. Das macht man ja nicht. Also
Horror.
Das ist ja
Horror.
Absolute Stresssituation und das willst du ja eigentlich vermeiden, sowas. Ja. Und ich habe Anne einen Tag... Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wir sind einfach mit unserem neu gekauften Van in die Pampa gefahren und hab gesagt, so, wir fangen jetzt mit YouTube an. Und ich musste da schon wirklich dolle überreden, aber im Endeffekt war es eine coole und die richtige Entscheidung, weil wir halt super viel gelernt haben und es unglaublich viel Spaß gemacht hat. Jetzt die Zeit, schon die 2,5 Jahre, die wir jetzt einfach alles dokumentiert haben. Und im Prinzip war es ja am Anfang natürlich nur für Freunde und Bekannte, damit die ein bisschen sehen, was man da macht. Und wir hätten niemals damit gerechnet, dass wir da irgendwann mal mit Geld verdienen. Also da waren wir, der Gedanke hat da irgendwie gar keine Rolle gespielt. Wir wollten es einfach ausprobieren. Und Das hat einfach Spaß gemacht. Und nach dem Ausbau haben wir uns immer dann angefangen mit Reisen und dann haben wir es einfach weitergemacht. Und dann war das halt einfach die Sache, die man nebenher gemacht hat, neben Reisen, ja.
Ich glaube, Basti hat was richtig Gutes gesagt. So die ersten Videoanfänge, die waren, also auch wir, wenn wir unsere alten Videos anschauen von dem Umbau, das ist, also ich würde das heute nicht mehr posten. Weil es einfach, okay, es war vielleicht hilfreich für einige Personen, aber Schnitt, Musik, halt einfach die Story dahinter, die ist einfach irgendwie zusammengewürfelt. Ja. Aber wir kennen sie alle. Van-Umbau ist nicht, okay, wir bauen heute eine ganze Wand hin, sondern das dauert über Wochen, weil dann fehlt eine Schraube, dann fehlt dies, dann nimmt man nicht auf. Aber trotzdem war es eigentlich so der erste Anfang. Und ich glaube, bei uns allen, wenn wir uns die ersten auch Reisevideos anschauen und wo wir heute stehen, das hat sich ja so verbessert und man lernt ja immer wieder neue Sachen dazu. Ich glaube, das ist eine richtig coole Sache. Und für uns war es immer wichtig, wir machen das in erster Linie für uns, damit wir irgendwie eine Erinnerung haben, weil Fotos schaut man sich gefühlt gar nie mehr an. Man blättert vielleicht mal durch und sagt, ah ja, da waren wir, keine Ahnung, auf Mallorca und haben hier diese Fotos gemacht. Aber das ist schnell mal langweilig. Man schaut sich nicht 200 Fotos an. Und ein Video, was vielleicht 20 Minuten geht, da kann man sich einfach berieseln lassen.
Ja.
Und wir machen das ab und zu noch, dass wir, also für uns war die Türkei so ein richtiges Highlight und wir schauen uns ab und zu einfach die Videos an aus der Türkei und während dem Schauen habe ich so immer noch dieses, ach, das hätte man besser machen können, dies müsste man vielleicht auslassen. So, irgendwie, man schaut das Video an, aber man hat im Hinterkopf immer noch so dieses, was könnte man noch besser machen?
Ja.
Und ich glaube, dieser Prozess von Anfang bis jetzt und was vielleicht noch auch in Zukunft sein wird, ist schon cool zu sehen und man bekommt das auch als Feedback. Also wir haben gerade vor ein paar Tagen Feedback bekommen, ja, eure ersten Videos waren halt ein bisschen langweiliger, aber mittlerweile ist da richtig Pep dahinter.
Ja.
Für die meisten ist es vielleicht immer noch langweilig, aber ich glaube, so auch ein positives Feedback zu bekommen, zeigt einem, hey, wir sind auf dem richtigen Weg. Und mir macht's ja auch Spaß, oder uns allen macht's ja Spaß.
Ja, ist doch cool, dass andere Leute eine Entwicklung sehen. Ja. Erstmal, wie lange sind die schon dabei? Ja. Richtig cool. Erstmal danke an alle, die schon lange dabei sind, genau, und auch an alle Neuen natürlich. Irgendwie voll cool für einen selbst, dass man sieht, so irgendwie, ja, ich selbst sehe Verbesserungen, aber anderen fällt's auch auf. Mhm. Irgendwie, man kriegt doch ein bisschen, ich meine, es ist viel Arbeit, da sprechen wir gleich auch nochmal kurz drüber, so wie viel Arbeit das eigentlich ist. Und man kriegt so ein bisschen Feedback dazu und auch, ja, wir haben ja schon gesagt, viel Positives eigentlich so überwiegend. Viele positives Feedback und
ich glaube allgemein die Community, würde ich jetzt mal behaupten, ist eigentlich eine coole Community, viele positive Kommentare, viele Zuschauer, die auch schon seit längerer Zeit, also seit Anfang an quasi mit dabei sind oder auch viele, die neu dazugekommen sind und die sich dann einfach alle Videos anschauen und überall einen Kommentar hinterlassen, ist ja auch eine coole Sache, so dass das nicht in Vergessenheit geraten ist, sondern ja, es gibt doch noch Leute, die sich Sachen anschauen, die halt vor einem Jahr oder vor zwei Jahren passiert sind.
So guckt man selber ja auch nochmal zurück, weil wenn du da einen Kommentar bekommst, dann guckst du ja auch nochmal in das Video rein und denkst, was war das eigentlich nochmal? Und dann siehst du auch nochmal so einen kleinen Rückblick in. Ja. Wer hat denn bei euch eigentlich entschieden, dass ihr YouTube macht? War es auch so wie bei Fabi, der gesagt hat, so, YouTube, ob du willst oder nicht?
Nee, ich glaube, bei uns war es ein bisschen anders. Also ich habe früher immer gerne mit der GoPro Sachen aufgenommen, halt auch mit meinen Kumpels Sachen aufgenommen. Und unsere ersten Videos waren, okay, wir waren in den USA, haben da mit der GoPro was aufgenommen, was zusammengeschnitten, aber wir haben nie in die Kamera reingesprochen, weil wir dachten, wir sind ja gar nicht wichtig, sondern die Natur oder was wir erleben halt, ist das Schöne. Und das hatten wir ja am Anfang schon. Eigentlich interessiert den Leuten, was wir machen. Also wir als Person, was wir empfinden, was wir fühlen.
Ja.
Und am Anfang war es halt doch schwierig. Also wie du gesagt hast, Fabi, da in die Kamera reinzulabern, das war ja unglaublich. Also für mich ist es heute noch auch schwierig.
Ja, auf jeden Fall.
Jesse ist da mittlerweile doch viel geübter und deshalb sieht man sie auch öfters in den Videos als mich, aber wir teilen uns die Arbeit halt einfach so auf.
Ja. Ich glaube, bei uns war es ähnlich wie bei euch, Fabi. Also da war ich auch derjenige, der gesagt hat, also ich habe auch schon seit ich, keine Ahnung, 14, 15 überall, am Anfang war es ein Camcorder, dann war es irgendwann eine GoPro auch alle Urlaube gefilmt, wollte immer Minifilme oder große Kinofilme draus machen, was natürlich nie passiert ist, aus Gründen.
Kein Kinofilm von dir da?
Noch nicht, aber es ist in Arbeit. Ich glaube 2018, wo wir die Rucksacktour um die Welt gemacht haben, Svenny und ich, da war das erste Mal, dass wir relativ viel gefilmt haben und auch angefangen haben, in die Kamera zu sprechen. Mhm. Und das, glaube ich, auch so am zweiten Tag. Und das war uns, wir haben die Kamera hingestellt, haben uns an den Strand gesetzt, haben da reingesprochen. Ich würde sagen 17 Takes oder so, bis wir gemerkt haben, oh Gott, ist das merkwürdig und was für einen Mist wir gelabert haben, wie oft wir uns versprochen haben und all die Sachen. Ne? Also uns war das auch, es ist auch heute noch unangenehm, es wird natürlich immer besser und besser. Mhm. Und wir haben uns auch angewöhnt, irgendwie nicht mehr so viele, also eigentlich machen wir keine zweiten Takes mehr. Also wenn wir sprechen in die Kamera, wenn das was geworden ist, dann kommt's halt rein. Wenn nicht, dann auch. Nur wenn es wirklich katastrophal ist, dann fliegt's raus.
Sehr gut.
Ja, bei uns war es dann auch ich derjenige, der gesagt hat beim Ausbau, lass das doch mal filmen. Mhm. So, wir haben schon die ersten Berührungspunkte auf der Weltreise gehabt und waren halt schon so ein bisschen, hatten so ein paar Touchpoints, dass wir gesagt haben, wir sprechen in die Kamera. Aber auch da haben wir hauptsächlich gefilmt, was wir gemacht haben. Ganz kurz, denn wie du gesagt hast, Roberto, vergessen die Kamera zu benutzen, weil wir uns einfach gestresst haben, da irgendwie eine Schraube in die Wand zu kriegen. Dann haben wir gesagt, komm, wir machen das mal regelmäßiger, weil nur einmal im Monat für 7 Minuten, da haben wir gar nichts von. Und dann haben wir diese Hürde gesehen, 1000 Abonnenten und 4000 Stunden Material muss geguckt werden, damit man Geld verdienen kann. Und da haben wir uns ein Post-it gemacht und wollten uns, wir haben irgendwo gelesen, man muss sich bei YouTube schon Ziele setzen. Mhm. Dann haben wir ein Post-it genommen und haben da 100 Abonnenten drauf geschrieben. Und ich habe zu Svenny gesagt so, wie soll man das denn schaffen? Also 100 Abonnenten ist ja völliger Schwachsinn. Wer sollte denn unseren Kanal abonnieren? Und das war auch nicht tief gestapelt, sondern ernst gemeint.
Okay.
Und dann hat Svenny eben weitergelesen, sich in YouTube eingelesen, wie das funktioniert und hat dann aus der 100 eine 1000 gemacht. Und dann war ich schon fast demotiviert. Ja. Ich so dachte, okay, wirklich 1000 Abonnenten zu kriegen, das kann ja nicht funktionieren. Also wie soll, es gibt so viele Kanäle und überhaupt nur diese Hürde zu schaffen war so.
War das nicht für euch auch so ein bisschen am Anfang so, okay, ich poste
jetzt. Wir müssen kurz den Rasenmäher einmal wieder durchlassen.
Ich glaube, so ein Stück weit muss man so seinen inneren Perfektionismus überwinden. Ich glaube, das ist so das, woran die meisten Kanäle, die nie existieren, scheitern, weil sie einfach denken, sie müssten jetzt so lange filmen, bis das Ding so rund ist, dass es der Welt öffentlich präsentierbar ist. Aber ich glaube, soweit, das ist einfach eine Utopie. Man muss einfach anfangen und mit dem Machen, das ist ganz wichtig, mit dem Machen sich verbessern. Und anders geht's am Ende nicht. Du musst ins Doing kommen, du musst was machen, du musst aktiv werden. Du musst dich vor allem selber filmen und dann die inneren Schweinehunde überwinden, sich da vor die Kamera zu stellen. Und am Ende muss das einfach hochgeladen und veröffentlicht werden. Es führt keinen Weg drumherum. Und umso früher das passiert, ich glaube, umso schneller kann man lernen und sich verbessern.
Was bei euch nicht auch so, dass so der Gedanke, man sieht ja so viele YouTuber, die Tausende, Hunderttausende Abonnenten haben. Und dann denkt man sich, also bei uns war das so, okay, jetzt laden wir ein Video hoch, was wir zu der Zeit noch richtig cool gefunden haben und denken, jetzt geht's steil. Jetzt 1000 Abonnenten, nächste Woche haben wir die 100.000 Views und dann schaust du gefühlt jede Stunde in die App rein, um zu sehen, wie performt das Video und du merkst, okay, niemand schaut sich das an oder eine Person hat sich das angeschaut oder 10 Personen. Ja. Und dann kommen so ein bisschen die Selbstzweifel, wo man denkt, okay, ist es doch was für mich? Aber genau dann muss man halt dranbleiben. Mhm. Es ist ja wirklich, du musst Woche für Woche oder 2 oder 3 Mal die Woche einfach liefern. Und ob es jetzt perfekt ist oder nicht, es muss irgendwie raus.
Ja.
Bis man das so verstanden hat, dass es kann und es wird nie perfekt sein, aber du musst diese Konsistenz einfach drin haben, dass du wöchentlich was bringst. Bis man das schnallt, geht's eine Zeit.
Ja.
Und es ist sehr demotivierend. Also habe ich für mich so empfunden, wo man merkt, hey, man muss diese 1000 Abonnenten, diese 4000 Stunden innerhalb eines Jahres haben. Und das dümpelt einfach vor sich hin. Ja. Gefühlt ist Woche für Woche einfach gar nichts. Das ist schon hart, finde ich.
Ich glaube, ich habe es mittlerweile aufgegeben, dass ich die Hoffnung habe, ein virales Video zu haben. Ich glaube, ihr beide hattet ja auf euren Kanälen mal einen so einen Zeitpunkt, wo zumindest mal ein Video richtig durch die Decke gegangen ist und konntet danach ein bisschen darauf aufbauen. Wir warten immer noch auf dieses eine Video, was mal wirklich ein bisschen stärker performt als alle anderen, weil bei uns ist ein kontinuierliches Wachstum. Mhm. Aber wir haben jetzt nicht so mal allen so einen Ausreißer gehabt, wo wir jetzt auf einmal super viele Abonnenten, super viele Views haben und wo man danach dann ein bisschen mal auf höheren Zahlen surfen kann. Und ich finde, das macht's auch bei uns so ein bisschen schwierig, weil du gewöhnst dich halt sehr langsam an die Zahlen, die du hast. Mhm. Das heißt, irgendwann waren für dich 100 Views einfach mal so, okay, cool, wir haben die 100 Views. Genau. Und da waren 1000 Views einfach utopisch.
Ja.
Jetzt bist du bei 1000 Views und sagst, okay, cool, 1000 Views. Mhm. Aber das, du denkst nicht mehr daran zurück, wo, wie das mal für dich war, als du 100 hattest. Da hättest du gesagt, 1000 Views, was zur Hölle. Aber du wirst so langsam daran geführt an diese Zahlen, dass du eigentlich nie wirklich zufrieden bist.
Ja, man das vergleicht sich auch.
Ja, genau. Das ist
mit den Chirpies zum Beispiel, die hier neben dir rumfahren.
Ja.
Ich glaube, das ist so... Man schaut halt, und ich finde das auch legitim, dass man das so hat. Man will ja immer besser werden. Und YouTube schreibt das einem quasi vor, hey, ja, du musst liefern und schau dir die anderen an, wie das bei denen läuft. Deren Zahlen steigen, also musst du auch schauen, dass deine Zahlen steigen. Und irgendwie ist man so gefangen in dem Ganzen. Und ich glaube, wir, also allgemein jetzt wir in der Runde, wir haben nicht... 1 Million Abonnenten, aber ich habe vor kurzem einen YouTuber gesehen, der hat 3 Millionen Abonnenten und er hat genau die gleichen Gedankengänge wie wir. Wenn ein Video nicht performt, wenn sein Video in den ersten 2 Stunden nicht 500.000 View hat, ist es einfach schlecht. Und ja, bei uns ist es genau das Gleiche, er hat einfach mit viel kleineren Zahlen. Aber wenn du dann irgendwie 100.000 Abonnenten hast, dann schaust du vielleicht ja die Million.
Aber ist das nicht irgendwie auch schrecklich? Weil wir können so ein bisschen in die Zukunft gucken jetzt, dass selbst wenn du 1 Million Abonnenten hättest, du immer noch nicht zufrieden wärst und immer noch nicht glücklich und denkst so, ja, boah, ich mache immer noch schlechte
das,
Videos.
Aber das ist derselbe Teufelskreis, in dem man sich immer befindet, glaube ich, wenn man irgendwas macht, an dem man mit einer Zahl gemessen werden kann. Wenn es ein normaler Job ist, du willst ja auch immer weiter performen und mehr Geld verdienen. Und ich glaube gerade die männliche Fraktion, also unsere Runde hier, ist da immer ein bisschen empfänglicher, wenn es dann um Zahlen geht, Vergleichen etc. Ich glaube, da muss man schon ein bisschen an seinem Mindset arbeiten, dass das am Ende halt einfach nicht alles ist. Solange man halt das finanzieren kann und das machen kann, worauf man Bock hat und das einen unterstützt dabei, ist ja eigentlich alles gewonnen. Und dann muss man sich auch selber manchmal in den Arsch treten und versuchen, nicht die extra Meile zu gehen, weil du kannst einen gewissen Grad die Extrameile gehen, aber irgendwann ist dann auch mal...
Aber ist nicht immer ganz einfach.
Nein.
Nee, und wenn wir über... Wir können auch kurz für unsere Zuhörer, ich weiß nicht, ob man das so gut erklären kann, aber worüber wir sprechen ist, dass wir eine App benutzen, in der man, sobald man ein Video veröffentlicht, direkt danach sehen kann, auf welchem Platz das neue Video liegt. Und es vergleicht immer die letzten 10 Videos und in dem gleichen Zeitraum. Das heißt, wenn ein Video 2 Stunden online ist, dann zeigt es dir die Zahl, wie es performt, wie andere Videos in den ersten 2 Stunden. Und wir wissen also sofort, dein Video ist auf Platz 10 von 10, also schlecht. Und schon hat man schlechte Laune. Und man kann sich nicht freimachen davon, da, wenn man ein neues Video veröffentlicht, reinzugucken. Und das ist furchtbar. Und man wird immer wieder irgendwie dazu getrieben, diese App zu öffnen, zu gucken, wie das Video performt, wo man am liebsten einfach was anderes machen würde.
Ja, ich glaube, der Sonntag, also bei uns ist es ja Sonntag, bei euch ist es ja freitags, ist halt oftmals, okay, ich schau mal kurz rein, wie läuft das Video und ach, schlecht oder gut. Es gibt ja auch wirklich gute Videos, die halt dann auch gut performen und das gibt einem so diesen Drive, um dann nächste Woche gleich nochmals eins aufzusetzen. Aber wenn es ein Video ist, was halt nicht so gut performt, ich glaube, da machen wir uns, glaube ich, alle Gedanken, wieso machen wir das überhaupt?
Also, ja, das geht leider sehr schnell, das stimmt.
Weil es ist ja, also wir haben vorher kurz das Thema angesprochen, wie viel Zeit investieren wir, um so ein YouTube-Video zu produzieren?
Sehr gute Überleitung.
Ja.
Wie viel Zeit ist es?
Sehr viel. Also ich glaube, wir sind ja mittlerweile so ein bisschen hier in der Gruppe am Reisen und Sveni und Basti und auch Jesse und ich, wir machen Woche für Woche ein Video und auch Fabi und Anna, ihr macht ja auch wöchentliche Videos. Man merkt dann, wie viel Zeit die anderen haben, die kein YouTube machen. Also die chillen hier draußen, gehen sich Sachen anschauen, während wir vielleicht 2 Tage an einem Video schneiden.
Ja.
Ja, es sind ja nun nicht nur diese 2 Tage, die am Video geschnitten werden, sondern halt auch man muss was aufnehmen. Und meistens sind das dann 2-3 Tage, wo man immer wieder die Kamera vornimmt und 3 Tage aufnehmen, 2 Tage schneiden, 1 Tag noch, wenn das geschnitten ist, muss das ja hochgeladen werden. Das heißt, es ist auch mit Kosten verbunden. Also ich glaube, das geht bei vielen auch vergessen. Internet, Gear, ja. Sind Sachen, die man halt dann auch wieder upgraden muss. Und das Ganze zieht sich halt so, ist ein Kreis, der ganz groß wird. Und ich würde sagen, für uns sind 4-5 Tage in der Woche ist Arbeit.
Spaß machende Arbeit. Also ich glaube, das ist, glaube ich, ein Riesenfaktor, wenn uns das Film an sich und Schneiden nicht so viel Spaß macht. Also bei mir, ich rede jetzt für mich. Wenn das nicht so viel Spaß machen würde, dann wäre es zu viel Aufwand, um das bei dieser Reise zu machen. Also wenn das jetzt, wenn ich 5 Tage die Woche so viel in eine andere Arbeit investieren müsste, um mir das jetzt zu finanzieren müssen, zum Beispiel die Reise, dann würde ich es, na gut, das ist ein schlechtes Beispiel, um das finanzieren zu müssen, aber dann würde ich das nicht machen, weil es zu viel Zeit kostet. Aber dadurch, dass es auch Spaß und Hobby und wir kommen ja auch irgendwie alle, haben wir vorhin schon gesagt, daher, dass uns das Spaß gemacht hat und früher schon gefilmt. Und wenn das nicht wäre, also ich glaube,
sobald... Aber macht sie jede Woche
Spaß? Natürlich nicht jeden Tag, das ist absolut richtig. Das stimmt schon, aber ich glaube, insgesamt, wenn ich damit jetzt meinen Unterhalt verdienen könnte, dann würde ich das... Nächste Bierdose geht auf.
Männerfolge.
Dann, Fabi, bei dir haben wir noch nichts gehört. Das müssen wir aber nochmal nachbessern.
Kommt noch.
Nee, es kann nicht jeden Tag Spaß machen. Das ist schon richtig. Und ab und zu ist es ja auch so, wie tatsächlich jetzt gerade auch, dass wir gar nicht wissen, was wir filmen sollen. Freut euch schon mal auf die neueste Folge. Wir wissen noch gar nicht richtig, was wir da machen sollen. Insgesamt macht es schon Riesenspaß und wir reflektieren regelmäßig auch, macht uns das noch genug Spaß, dass wir das weitermachen wollen. Mhm. Weil wenn es jetzt irgendwann nur noch Stress wäre und sagen, oh, wir müssen noch filmen und wir verdienen damit nicht mal so viel Geld, dass wir die Reise damit finanzieren können, das wäre vielleicht noch ein Aspekt. Aber solange das nicht der Fall ist und es würde nur Zeit von dem Reisen wegnehmen, dann glaube ich, würden wir es nicht mehr machen. Aber da sind wir nicht. Also dafür macht es zu viel Spaß.
Also ich glaube, vieles, was man hier aufnimmt, sind halt wirklich Sachen, die halt täglich passieren. Man sucht sich ja nicht, also man muss ja nichts stellen, sondern ja, wir fahren jetzt zum Schweißer und wir nehmen jetzt da auf, was passiert.
Ja, genau.
Wir fahren jetzt an den Strand. Wenn man sich, also wenn das so weit kommt, dass man sich einen Content aussuchen muss und okay, jetzt müssen wir irgendwie auf den Berg hochlaufen, dann ist es nicht mehr Spaß.
Aber also da würde ich jetzt fast schon halb widersprechen, weil das schon vorkommt. Also wir haben schon oft genug Wochen gehabt, wo wir gesagt haben, oh, wir haben noch nichts aufgenommen diese Woche, weil wir nichts erlebt haben. Vielleicht jetzt wie hier, dass wir dann aber auch schon mal gesagt haben, hey, lass doch nochmal was unternehmen. Jetzt ist es irgendwie so ein Pro und Contra, weil wir dann sagen, okay, irgendwie würden wir gerne was erleben, was wir zeigen können, was vielleicht ein bisschen spaßiger ist, als uns zu zeigen, wie wir das nächste Sourdough-Brot backen. Sondern sagen irgendwie dann vielleicht doch mal noch auf den Berg, weil du das Beispiel gerade gesagt hast, auf den Berg laufen. Oder ein Beispiel fällt mir ein, da seid ihr schon weitergefahren und wir sind noch in ein Café gefahren. Mhm. Weil wir wussten, oh, wir haben irgendwie noch gar nichts aufgenommen. Gibt's hier irgendwas Cooles in der Nähe? Mhm. Und wir haben schon auch mal die Situation, dass wir Sachen unternehmen, weil wir noch was filmen wollen. Mhm. Aber das hat irgendwie auch den positiven Effekt, dass wir was unternehmen, obwohl wir nichts unternommen hätten an dem Tag. Vielleicht hätten wir nur rumgegammelt. Yeah. Und stattdessen haben wir an dem Tag dann irgendwas gemacht, was uns ja auch trotzdem Spaß macht. Und der Moment ist ja auch nicht gefaked.
Ja.
Also wir erleben ja dann, was wir erleben und nehmen auch die echten Emotionen auf und beschreiben auch, wie wir uns da fühlen und sagen nicht so, hey, das ist alles super toll, obwohl es das nicht ist. Ja. Aber wir unternehmen etwas, weil wir das Gefühl haben, irgendwie würden wir gerne noch was zeigen, was anderes ist als das, was wir in der Woche...
Ja. Wie ist es bei euch, Fabi?
Ja, es gibt halt die Phasen, wo du nicht so wirklich weißt, ist das, was du die Woche gefilmt hast, so wirklich veröffentlichungswürdig? Oder musst du da irgendwie nochmal ein bisschen nachhelfen und irgendwas anderes machen? Aber so in, ich sag mal, 80% der Fällen fallen die Geschichten von alleine. Also da passiert irgendwas, da musst du in die Werkstatt, da weiß ich nicht, fährt dir irgendjemands Auto oder... Das kommt ja einfach. Also das ist ja das Schöne, der Fluch und Segen am Vanlife, dass die Geschichten ja zuhaufen passieren und du weißt am Morgen nicht, was am Abend passiert. Das ist ja einfach der Fakt. Also da passiert so viel den ganzen Tag. Bei uns ist jetzt halt auch ein bisschen, weil wir noch ein bisschen mehr arbeiten durch eine Festanstellung, ist es schon nochmal gefühlt nochmal mehr Stunden, weil wir halt diese 30 Stunden in der Woche haben, dann plus das Film am Wochenende. Da müssen wir uns schon zügeln, dass wir wirklich einen freien Tag komplett freilassen, weil es dann halt einfach sonst zu viel wird, weil sonst hast du überhaupt gar keine Entspannungsphase mehr. Weil es kommen irgendwie gefühlt dann nochmal, dann kommt noch ein Podcast, dann kommt ja hier irgendwas. Es kommen, die Sachen kommen ja einfach auf einen zu. Und das macht auch alles Spaß, aber man muss auch gucken, dass es am Ende dann auch noch die Sache, also ein bisschen Zeit dafür da ist, um das zu machen, wofür man es macht, nämlich das Reisen.
Das ist ein wichtiger Punkt, von wegen, man hat ja nicht nur das YouTube, sondern man hat ja noch einen Instagram-Account, man hat vielleicht irgendwelche Kooperationen, man hat E-Mails, die man beantworten muss, die Kommentare, also es geht ja nicht nur YouTube an sich, das ist die Arbeit und fertig, sondern das sind ja noch so viele andere Sachen, die das mit einbezieht. Ich glaube, das ist auch etwas, was viele vielleicht auch nicht verstehen können, wenn wir sagen, ja, für uns ist es Arbeit oder es ist schwierig oder es ist viel Zeitaufwand, weil die sehen, man sieht 20 Minuten Video, ah, cool, das haben sie in 2 Tagen aufgenommen, dann schneiden die das vielleicht in einem Tag und gut ist, dann haben sie 4 Tage nichts zu tun. Aber es ist, also ich merke, Jessica und ich und auch ihr garantiert, man sitzt so oft vor dem Rechner und es gibt immer was zu tun. Also auch wenn man hier draußen sitzt und einfach mal einen Tag nichts machen würde, es rattert halt einfach im Kopf und denkt sich auch, wir müssen den noch zurückschreiben oder auch mal mit der Familie telefonieren oder mit Freunden telefonieren. Das ist ja auch alles Zeit. Und die Tage, ja, wir stehen um 6 Uhr oder um 7 Uhr auf, aber die Tage verfliegen. Der Tag ist einfach von im Nu vorbei und man hat gefühlt einfach nichts gemacht.
Muss man aufpassen, ich will jetzt nicht sagen einmalige Reise, weil wir es ja schon, es ist einfach ein Lebensabschnitt, wo keiner weiß, wie lange der geht, aber dass man was verpasst, weil man zu viel vielleicht dann doch arbeitet.
Also bei uns war es ja so, dass wir in den USA irgendwann mal an den Punkt angekommen sind, wo wir gesagt haben, hey, wir können nicht mehr so reisen, wie wir das jetzt die letzten paar Monate gemacht haben, weil es halt einfach zu stressig war. Wir sind von einem Ort zum nächsten gefahren, aufgenommen, geschnitten, zum nächsten Ort gefahren und das über Monate und das merkt der Körper. Also das ist sehr anstrengend.
Ja.
Und ich glaube, jetzt diese 3 Monate hier auf der Baja
sind wir nicht ganz so viel gefahren.
Sind wir gar nicht so viel gefahren. Es war auch waren günstige Monate. Aber ich glaube, auch allgemein für den Kopf und für die Seele, das hat so gut getan, einfach mal runterzufahren und ja, das zu machen, wo man Bock hat und das aufzunehmen, wo gerade passiert. Und wenn nichts passiert, dann ist halt nichts passiert. Also, wie oft war ich zu Hause von der Arbeit und ich habe eine Woche lang gar nichts gemacht, sondern bin nach Hause nach der Arbeit und habe vor dem Fernseher herumgelümmelt und gar nichts gemacht. Muss es auch hier auf der Reise geben. Ist anstrengend, jeden Tag irgendwo anders zu sein.
Man setzt sich, glaube ich, auch selbst unter Druck, dadurch, dass man an so speziellen Orten unterwegs ist, auf einer so speziellen Reise unterwegs ist, dass man selber sagt, ich muss jeden Tag was Besonderes erleben. Weil sonst ist es verschenkte Zeit. Aber eigentlich ist es doch so, das Gute bei dieser Reise, die wir machen, oder bei dem Vanlife, dass wir eben, hey, du kannst es auch morgen angucken. Du kannst heute auch mal einen Tag Netflix und Chill machen. Deswegen machen wir es ja auch. Also gerade wenn man 3 Monate auf der Baja ist, wir haben, glaube ich, alles gesehen, was man hier sehen kann. Also man kann jetzt auch einfach mal nichts tun. Und das, glaube ich, ist echt ein gutes Gefühl, wenn man das gerade machen kann.
Ja. Wie ist es bei euch so, Fabi? Wenn ihr unterwegs seid, man bekommt ja immer wieder Tipps. Ihr müsst doch das anschauen, ihr müsst dies noch besuchen gehen.
Ja.
Fühlt man sich da nicht auch ein bisschen so gezwungen, dass man sich die Sachen anschaut, weil man sonst diese Angst hat, irgendwas zu verpassen?
Ja, dieses Fear of Missing Out. Ja, da muss man schon, also wir versuchen da schon extrem gegen zu entsteuern und zu sagen, hey, wir brauchen auch noch Gründe, um hier wieder herzukommen. Und wir waren in Marokko und da gibt's, es ist ein großes Land, man kann viel fahren und da muss man sich wirklich zügeln. Einfach nicht. Ja, ihr lacht, USA ist bestimmt ein Ticken größer als Marokko, aber für, also jetzt für europäische Verhältnisse ist Marokko schon, man kann da schon ein bisschen Zeit verdüdeln und man muss nicht alles gesehen haben, um eine coole Zeit gehabt zu haben und das muss man sich auch immer mal wieder klar machen, dass man auch einfach am Strand chillen kann oder einfach mal eine coole Unterhaltung mit irgendjemandem haben kann. Und das kann es auch einfach gewesen sein, ja. Also es sind halt einfach am Ende die kleinen Dinge und nicht irgendwelche Touri-Hotspots, die man unbedingt gesehen haben muss.
Ich glaube auch, dass wir das mittlerweile auch verinnerlicht haben. Und aber das brauchte eine Zeit. Also ich glaube so, dass man am Anfang wirklich dieses, ich muss alles mitnehmen, ich muss alles sehen. Mhm. Und wir hatten das, also ich vergleiche es so ein bisschen mit 2018 mit unserer Rucksack-Weltreise, weil da war es. Da war es schon so, da war Vanlife noch gar kein Thema. Wir wussten, wir haben jetzt nur 6 Monate. Und wir wollen einmal um die ganze Welt reisen. Und wir waren überall maximal 2 Tage und sind immer weiter gereist und wirklich jeden Tag. Und am Ende sind wir in Mexiko witzigerweise auch angekommen. Und da haben wir uns dann 2 Wochen irgendwo mal ein Airbnb genommen. Und da haben wir gemerkt, wir können gar nicht mehr. Also wir haben dann Touren rausgesucht irgendwie, zum nächsten Wasserfall, da den Nationalpark, da noch eine Stätte angucken. Wir haben gemerkt, wir konnten es nicht mehr aufnehmen. Ja. Also uns hat das auch nicht mehr so, ich will nicht sagen, nicht mehr beeindruckt, aber es war halt so, okay, ein weiterer Wasserfall. So, haben wir schon gesehen. Und da haben wir gemerkt, okay, wir wollen jetzt eigentlich da nur so durchschlendern durch das kleine Örtchen, vielleicht da mal essen gehen und aber nicht mehr, wir konnten einfach nicht mehr. Und das war 6 Monate, das war sehr, sehr viel Input. Und jetzt war, glaube ich, Vanlife am Anfang auch so, dass wir ganz viel machen wollten, gerade auch durch YouTube getrieben. Wir müssen irgendwie was erleben, wir wollen was zeigen. Aber sich wirklich auch die Zeit mal zu nehmen, das sacken zu lassen, nichts zu tun, was man zu Hause auch machen würde, weil man nicht im Urlaub ist, sondern irgendwie lebt. Das finde ich ist irgendwie so ein Riesenunterschied, was man sich erstmal selber irgendwie so eintrichtern muss.
Auch wenn die Familie zu Hause denkt, dass man die ganze Zeit im Urlaub ist.
Nicht nur Familie, ich glaube, da sind so einige.
Definitiv, man ist immer nur im Urlaub.
Wenn es jetzt aber trotzdem das Reisen ja so ein bisschen verändert und man sich ab und zu gestresst fühlt, negative Kommentare bekommt, sehr viel arbeitet, also es hat ja auch schon viele Downsides, sage ich mal, für diese Reise, die man macht. Habt ihr schon mal dran gedacht, das irgendwie auch wieder sein zu lassen? Also man hat da zwar schon viel Arbeit reingesteckt, aber naja, so diesen irgendwie zu sagen, eigentlich kostet es doch ganz schön viel Zeit und Mühen und eigentlich, wenn ich sein lassen würde, könnte ich die Reise viel mehr genießen. Hattet ihr schon mal diesen Gedanken?
Jein. Also ja, teilweise schon, aber ich weiß so für mich, dass ich YouTube schon länger machen möchte. Aber andererseits muss das nicht in dem Format sein, wie wir es aktuell machen. Also ich kann mir auch schon vorstellen, dass wir irgendwann keine Vlogs mehr machen und ich meine Kreativität irgendwie anders auslebe und dass kein persönlicher Reisevlog aus dem Van ist. Kann ich mir auch vorstellen. Aber mir macht es schon dieses, also das Kreative und was auf die Beine zu stellen, das würde mir schon fehlen. Und vor der Kamera zu stehen, das macht mir auch Spaß. Also auch der Schnitt. Also eigentlich macht mir von vorne bis hinten alles Spaß. Aber es kann schon sein, dass der Reisevlog für uns irgendwann mal ein Ende findet, ja.
Oh Gott, was unsere armen Zuhörer, die jetzt mitkriegen, der Neuland-Pionier hat bald ein Ende. Oh Gott.
Ja, wie ist denn bei euch? Erzählt ihr?
Ist eigentlich ein guter Titel.
Ja, stimmt. Ja.
Also ich glaube, bei uns, wir wollen auf jeden Fall die Reise noch fertig dokumentieren. Was sich dann danach ergibt, wir wissen ja nicht mal, wo wir nächste Woche sind. Also ich glaube, das ist so ziemlich weit weg. Aber auf jeden Fall die Reise sicherlich dokumentieren. Für uns auch. Und ja, ich glaube, vielleicht muss es irgendwann mal auch nicht mehr wöchentlich sein, sondern dass man sich sagt, okay, es könnte auch alle 2 Wochen was sein, um halt vielleicht sich mehr Zeit mit der Umgebung zu beschäftigen. Aber ansonsten, also uns macht es Spaß. Ich glaube, momentan wird das weiterhin so laufen bei uns.
Also war noch nie der Gedanke da, wir lassen es bleiben, das kostet viel zu viel Energie und Aufwand.
Naja, ab und zu hat man die schlechten Gedanken, aber das sind dann halt wirklich so Momentaufnahmen, aber im Großen und Ganzen, es macht uns Freude und ja, wenn man da wirklich auch die Videos dann mal anschaut, die man schon produziert hat, zeigt einem, also ist eine schöne Sache. Also ich glaube, Wir hatten sicherlich die Gedanken, aber nicht so fest,
dass kein wir gesagt haben.
Nee, kein Ende in Sicht.
Gott zur Zeit. Ja, also ich finde es total faszinierend, bei uns allen dreien zu sehen, also dass alle irgendwie so das gefunden haben, was so richtig Passion ist. Man hat so zwei Hobbys, das Reisen, das Dokumentieren vor der Kamera, irgendwie das so zu verbinden, dass man das machen darf und vielleicht auch irgendwann Geld damit zu verdienen. Das wäre, glaube ich, so der absolute Best Case. Wie ihr beide auch gesagt habt, bei uns auch, man kriegt so viele neue kreative Ideen und hat schon, glaube ich, auch für, wenn man irgendwann sagt, wir machen keine Vlogs mehr, immer noch genug Ideen irgendwie, um das weiterzuführen, um da, ja, das vielleicht ein bisschen das Format zu ändern oder vielleicht auch ein anderes Projekt, aber irgendwie das trotzdem zu dokumentieren. Ich glaube, da finden wir alle irgendwie was und da bin ich sehr gespannt, was da alles noch so kommt in der nächsten Zeit. Sowohl bei euch als auch bei uns selbst, was wir halt auch noch nicht wissen. Wir haben auch nur die Ideen, aber natürlich nichts Konkretes. Aber da wird's was geben, Leute.
Ich glaube, vieles ist halt auch nicht so einfach von unterwegs zu organisieren.
Ja.
Ich glaube, das ist so, ja, man hat viele Projekte im Kopf, was kann man machen für die Zukunft, aber vieles ist auch nicht realisierbar oder sehr aufwendig. Und vielleicht, wenn man wieder zurück eine Base hat, kann man das dann umsetzen.
Das stimmt. Das ist doch ein gutes Ende. Ich muss nur, wo wir eben kurz gesprochen haben, über von unterwegs nicht alles so einfach zu managen. Wie sieht denn das Starlinkometer bei den Neuland-Pionieren aus? Wo steht ihr da aktuell?
Ja, wir sind aktuell noch zufrieden mit unserer Internetleitung. Also, aber könnte es sein, dass wir dann irgendwann mal aufrüsten, wenn es für uns auch in eine exotischere Region gehen sollte. Kann schon sein. Ja, also es ist schon eine tolle Technologie dahinter. Kann also, ich schon verstehen, dass ihr das habt.
Tarifa Nord meinst du wahrscheinlich?
Ich glaube, es war ein richtiger Gamechanger für uns, dass man halt auch von verlassenen Stränden aus arbeiten kann und YouTube-Videos hochladen kann.
Kann ich schon nachvollziehen.
Das stimmt. Irgendwann sehe ich da Fabi auch noch. Deswegen muss ich den jede Woche abfragen, wie der Stand der Dinge ist.
So Leute, ich muss abdrehen. Hier fährt schon die Polizei vorbei. Die könnte sein, dass sie heute wieder räumen.
Ich glaube, wir haben auch ganz schön viel
yes.
Input mitgegeben. Ich hoffe, die Zuhörer haben so einen kleinen Einblick in unser YouTube-Dasein bekommen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schaut einfach mal in die Shownotes. Da verlinken wir euch diesmal nicht nur unsere beiden Kanäle, sondern natürlich auch von Jesse und Roberto. Da könnt ihr nämlich auch noch ein bisschen was sehen. Aber wenn ihr Bock habt, lasst doch mal einen Kommentar irgendwo bei Insta oder bei den Podcast-Reviews da. Wir würden uns riesig freuen. Und wenn sonst keiner von euch noch einen Abschluss hat, würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche.
Ja, macht's gut zusammen. War uns eine innere Freude.
Bis dann.
Tschüss.
Danke für die Einladung.
Danke, dass du dabei warst. Ciao, ciao. Tschüss.